Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 3 bis 5 der 45. Sure, der Sure Josiah. Und nun zur Übersetzung der Verse, die auf die Zeichen Gottes im Universum, die auf seine Existenz und Allmacht schließen lassen, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. In den Himmeln und auf Erden sind zweifellos Zeichen für die Gläubigen. Und auch in eurer Erschaffung und der anderen Lebewesen weit und breit sind Zeichen für die, die sich Gottes gewiss sind. Ebenfalls in dem Wechsel von Tag und Nacht und in dem Segen, den Gott vom Himmel hinabregnen lässt, mit dem er die erstorbene Erde belebt, als auch in dem Wehen der Winde sind deutliche Zeichen für die Verständigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 6. Oktober 2022, gleich dem 14. März 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran warnt EU vor übereilten politischen Maßnahmen, um Randalierer und Terroristen zu ermutigen. Iran bereit, zur Wiederherstellung der Energiesicherheit in Europa beizutragen. Russlands Gesandter kritisiert Kanadas Sanktionen gegen Press TV als Zeichen westlichen Autoritarismus. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran warnt EU vor übereilten politischen Maßnahmen, um Randalierer und Terroristen zu ermutigen. Iran hat die Europäische Union davor gewarnt, übereilte politische Maßnahmen zu ergreifen, nachdem der Block nach den jüngsten vom Ausland unterstützten Unruhen mit restriktiven Maßnahmen gegen Teheran gedroht hatte. Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte, wenn die Europäische Union versucht, voreilige politische Maßnahmen zu ergreifen, die auf unbegründeten Anschuldigungen beruhen und um Randalierer und Terroristen zu ermutigen, die das Leben und Vermögen des iranischen Volkes zum Ziel genommen haben, sollte sie wissen, dass wir Gegenmaßnahmen ergreifen werden. Amir Abdollahian machte die Bemerkungen in einem Telefonat mit dem EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell. In mehreren iranischen Städten brachen Unruhen aus, nachdem eine junge Frau im Krankenhaus starb, nachdem sie von der Polizei festgenommen worden war. Eine gründliche Untersuchung ist im Gange, um die genaue Todesursache von Mahsa Amini zu ermitteln. Amir Abdollahian unterschied zwischen den Menschen, die ihre Forderungen friedlich verfolgen, und den Anarchisten, die öffentliche Grundstücke, Krankenwagen, Banken und öffentliche Einrichtungen in Brand setzen, die Menschen und Strafverfolgungsbeamten mit Schusswaffen und kalten Waffen angreifen oder auf terroristische Aktionen zurückgreifen. Die Äußerungen kamen, nachdem Borrell gewarnt hatte, dass die EU nach Aminis Tod alle ihr zur Verfügung stehenden Optionen in Betracht ziehen würde und die iranischen Sicherheitskräfte beschuldigte, gegen Demonstranten vorzugehen. Amir Abdollahian versicherte unterdessen, dass das Land Aminis Fall gemäß den innerstaatlichen Gesetzen der Islamischen Republik ernsthaft verfolgen werde. Borrell seinerseits räumte ein, dass es einen Unterschied zwischen Unruhen und Terrorismus und friedlichen Demonstrationen gebe, und sagte, wir wollen nicht, dass die Beziehungen der Europäischen Union zur Islamischen Republik trüb werden. Die beiden Amtsträger erörterten auch die Frage der laufenden Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen die Islamische Republik und zeigten sich zufrieden mit dem Fortschritt der Gespräche. Iran bereit, zur Wiederherstellung der Energiesicherheit in Europa beizutragen. Der stellvertretende iranische Außenminister hob die Gefahren hervor, denen die Energiesicherheit in Europa inmitten des russischen Krieges in der Ukraine ausgesetzt ist, und sagte, Teheran sei zusammen mit anderen Energieversorgern bereit, seine tatsächlichen und potenziellen Kapazitäten zu teilen, um zur Wiederherstellung der Sicherheit auf dem Energiemarkt beizutragen. Ali Boredikani äußerte sich am Mittwoch bei einem Treffen mit einer Gruppe von Geschäftsleuten und Managern ungarischer Unternehmen in Budapest. Er fügte hinzu, dass die Fortsetzung des Krieges in Europa die Energiesicherheit in diesem Teil der Welt gefährdet habe. Es wurde viele Jahre lang angenommen, dass Länder wie Iran die Kosten für Sanktionen tragen sollten. Aber jetzt haben die Europäer erkannt, dass auch die Verhängung von Sanktionen einen Preis hat, sagte Boredikani, der Chefunterhändler bei den Gesprächen über die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015. Er warnte davor, dass die Europäer den Preis für die Verhängung von Sanktionen zahlen werden, indem sie die Inflation erhöhen und die Energiesicherheit gefährden, wenn sie ihre einseitige Politik nicht revidieren. Während des Treffens am Mittwoch kündigten die ungarischen Geschäftsleute und Manager von Unternehmen auch ihre Pläne zur Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen mit Iran an und sagten, sie seien bereit, sich aktiver am großen Handels- und Wirtschaftsmarkt des Landes zu beteiligen. Sie betonten, dass Iran und Ungarn über angemessene Kapazitäten verfügen, um die Zusammenarbeit in allen Bereichen zu fördern, insbesondere in den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Medizin und Bewirtschaftung der Wasserressourcen. Russlands Gesandter kritisiert Kanadas Sanktionen gegen Press TV als Zeichen westlichen Autoritarismus. Ein hochrangiger russischer Diplomat hat Kanada wegen der Verhängung von Sanktionen gegen ein breites Spektrum iranischer Institutionen und Personen, einschließlich des englischsprachigen Nachrichtensenders Press TV, wegen angeblicher Rechtsverletzungen verurteilt und den Schritt als Zeichen westlichen Autoritarismus bezeichnet. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Darüber hinaus ist dies ein weiteres Zeichen für die autoritären Tendenzen im Westen, schrieb Michail Ulyanov, ständiger Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in der österreichischen Hauptstadt Wien, in einem am Mittwoch auf seiner Twitter-Seite veröffentlichten Beitrag. Er fügte hinzu, kein Raum für den Wettbewerb unterschiedlicher Ansichten, einfach Diktat und Gehirnwäsche. Auch der unabhängige Journalist und politische Kommentator Richard Medhurst, der zuvor als Moderator der Sendung The Communique von Press TV gearbeitet hatte, prangerte die kanadischen Sanktionen gegen den 24-Stunden-Sender an. Dies ist das Niveau des Intellektualismus, der freien Meinungsäußerung und der Debatte im Westen, argumentierte er. Ihr dürft keine anderen Medien konsumieren und euch eure eigene Meinung bilden. Ihr müsst ein Kindermädchen haben, euch muss gesagt werden, was ihr glauben sollt, und ihr dürft niemals von der Erzählung des Establishments abweichen, twitterte Medhurst. Die kanadische Regierung kündigte die neuen Sanktionen in einer Erklärung vom Montag an und behauptete, sie seien eine Reaktion auf Menschenrechtsverletzungen, die in Iran begangen wurden. Diese neuen Maßnahmen kommen zu Kanadas bestehenden Sanktionen gegen Iran hinzu. Sie listeten 25 Einzelpersonen und 9 Organisationen auf, darunter Mitarbeiter der iranischen Revolutionsgarden IRGC und des Geheimdienstministeriums. Das englischsprachige 24-Stunden-Pressefernsehen Irans, das in den letzten 2 Wochen eine entscheidende Rolle bei der Berichterstattung über die Unruhen und ihre Unterstützungsbasis im Hintergrund durch verschiedene Nachrichten und Artikel gespielt hat, steht ebenfalls auf der Liste der Sanktionen der kanadischen Regierung. Palästinensische Kinder verletzt, als israelische Truppen Schule im Westjordanland stürmen. Viele palästinensische Kinder erlitten Verletzungen und Atembeschwerden, nachdem israelische Truppen eine Grundschule im südlichen Westjordanland gestürmt und Tränengas abgefeuert hatten. Dies ereignete sich inmitten erhöhter Spannungen in den besetzten Gebieten wegen unerbittlicher israelischer Militäraggression. Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete unter Berufung auf Rusai Jabari, Rektor der Al-Khalil-Grundschule, dass Dutzende Soldaten des israelischen Regimes am Mittwochmorgen das Bildungszentrum in der Nähe der Ibrahimi-Moschee stürmten. Die Truppen warfen dann mehrere Tränengaskanister und jagten Kinder, als sie die Schule verließen. Jabari fügte hinzu, dass viele Kinder Tränengas eingeatmet hätten, während andere stürzten und Schnittwunden und Prellungen erlitten, als sie aus Angst davonliefen. Die Entwicklung kommt weniger als eine Woche, nachdem israelische Truppen eine weitere Grundschule in derselben besetzten Stadt im Westjordanland überfallen und dort einen unprovozierten Angriff auf Lehrer und Schüler gestartet hatten. Der Generaldirektor der Bildungsabteilung in Al-Khalil, Atif al-Jamal, sagte, dass israelische Truppen am 29. September die Al-Hajriya-Grundschule stürmten und den Klassenzimmer anbrachen, was Panik und Angst unter den Schülern auslöste. Er fügte hinzu, dass die Streitkräfte Lehrer und Schüler schlugen und ihnen Pfeffer ins Gesicht sprühten, als sie die israelischen Soldaten zurückdrängten. Ein als Ihab al-Rajabi identifizierter Lehrer erlitt Prellungen an der Hand. Die Soldaten nahmen auch zwei Schulkinder fest und verhörten sie, nachdem sie sie aus ihren Klassenzimmern gezerrt hatten. Sie wurden später freigelassen. Der Vorfall hatte sich am selben Tag ereignet, an dem ein palästinensischer Junge an Herzversagen starb, während er von israelischen Soldaten im besetzten Westjordanland verfolgt wurde. Der 7-jährige Rayan Suleiman kam mit anderen Schülern im Dorf Turu von der Schule nach Hause, als Truppen ihn verfolgten, und er starb auf der Stelle vor Angst, sagte sein Vater Yasser in einem Video, das in den sozialen Medien verbreitet wurde. Ansarullah, Jemen wird Ölanlagen in Saudi-Arabien angreifen, wenn Aggression fortgesetzt wird. Ein hochrangiges Mitglied der populären Ansarullah-Widerstandsbewegung im Jemen gab an, dass die Streitkräfte des Landes Ölanlagen tief in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten VAE angreifen werden, falls die Rechte des jemenitischen Volkes nicht erfüllt werden. In einem Interview mit dem libanesischen Fernsehsender Al-Mayadeen am Mittwoch sagte Mohammed al-Buchaiti, ein Mitglied des Politbüros von Ansarullah, dass das jemenitische Volk berechtigte Forderungen habe und warnte davor, dass die jemenitischen Streitkräfte die Fähigkeit haben, die Ölanlagen von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten anzugreifen, wenn diese Forderungen nicht erfüllt werden. Früh am Tag warnte der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, Brigadegeneral Yahya Sari, die ausländischen Unternehmen in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die beiden Länder am Persischen Golf sofort zu verlassen, da der 6-monatige, von den Vereinten Nationen vermittelte Waffenstillstand ohne eine weitere Verlängerung endete. In einem Beitrag auf seinem Twitter-Account erneuerte Sari die Warnung an die in den beiden Angreiferländern stationierten ausländischen Firmen, ihre Aktivitäten in andere, weniger riskante Länder zu verlagern, um weitere Verluste zu verhindern. Sie müssen ihre Investitionen von einem Aggressionsländer in ein weniger riskantes Land transferieren, um weitere Verluste zu verhindern. Beispiele für solche Aggressionsländer sind die VAE und Saudi-Arabien, schrieb er. Zuvor hatte Sari gesagt, die Warnung werde bestehen bleiben, solange sich die amerikanisch-saudischen Aggressionsländer nicht zu einem Waffenstillstand verpflichten, der dem jemenitischen Volk das Recht gibt, seinen Ölreichtum zugunsten des Gehalts jemenitischer Staatesangestellter auszubeuten. Unterdessen hat die von Saudi-Arabien geführte Koalition frische Luftangriffe in der westlichen Küstenprovinz Hodeidah im Jemen durchgeführt, sagen Militärquellen. Die Raketen der von Saudi-Arabien geführten Koalition haben in den letzten 24 Stunden auch weiterhin verschiedene Teile von Hodeidah bombardiert, fügte sie hinzu. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 23 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 18 Grad, Mashhad 12 Grad, Isfahan 21 Grad, Shiraz 23 Grad und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Russland hat die Wiedervereinigung mit vorwiegend russisch bewohnten Gebieten der Ukraine erfolgreich vollzogen, aber im Kampfgebiet läuft es weniger gut für Moskau. Der westliche Einsatz sieht jetzt zwei tatsächliche Kriegsteilnehmer, USA und VK. Russland verliert jetzt auch bei Cherson-Gebiete. Der Parteivorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, beschreibt mit vielen Einzelheiten die Lage in der Ukraine. Er hat in der vergangenen Woche das Referendum in Donetsk beobachtet, bis hin zur Auszählung. In unserem heutigen Gespräch warnt Hörstel vor der wachsenden Gefahr eines Atomkriegs. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastore.com/de anhören.
Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharagny.
Ja, danke schön. Herr Hossel, im Konflikt um die Ukraine hat sich in der vergangenen Woche einige wichtige Dinge entwickelt. Der russische Staatschef Wladimir Putin hat, wie Medien berichteten, Annexionsverträge von 4 Gebieten in der Ostukraine unterzeichnet. Das hat heftige Reaktionen weltweit ausgelöst. Dazu würde ich gerne mal Ihre Analyse hören.
Ja, das ist sehr spannend, weil die Welt ist in ihrer Analyse der Dinge, die da passiert sind, durchaus geteilt. Der Westen spricht von Annexion, die anderen nicht. Der Hintergrund ist ganz einfach. Annexion ist das, was Israel zum Beispiel mit den Golanhöhen gemacht hat. Wenn aber, wie in diesen 4 Regionen, ich sag mal Lugansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson, wenn da die Bevölkerung sozusagen die Ankunft der russischen Soldaten herbeisehnt und fragt, warum mussten wir denn so lange warten mit dem Referendum, das ist dann etwas ganz anderes. Und ich war beim Referendum dabei. Lassen Sie mich sagen, das ist korrekter abgelaufen als deutsche Bundestagswahlen. Da ist eine sehr hohe wahltechnische Betriebssicherheit drin. Da wird nicht gefälscht und nicht geschummelt. Und das war sozusagen für die Teilnehmer der Wahl eine heilige Pflicht. Die haben sich so danach gesehnt, nach 8 Jahren blutigster Unterdrückung durch Kiew. Ich meine, man muss sich das immer vorstellen, ich habe das schon oft beschrieben, aber ich will es hier nochmal kurz zusammenfassen, weil es ja schlicht darum geht, dass die nicht Russisch sprechen dürfen, diese russischen Menschen, die dürfen ihre Muttersprache nicht sprechen. Das ist eine klare Minderheitenunterdrückung in der Ukraine, nur dass die Minderheit eben in manchen Gebieten eine Mehrheit bildet, so wie in den 4, die jetzt nach Russland gegangen sind, dann dürfen sie eben auch nicht dem Moskauer Ritus ihres orthodoxen Glaubens folgen. Da werden die Priester verprügelt und mit dem Tode bedroht. Und dann schließlich ist ja Strom, Gas, Wasser und Wärme weg. Dazu alle Sozialhilfeleistungen und Renten. Und dann wird außerdem eben gemordet, gefoltert und so weiter, was man so gerade möchte. Und notfalls werden auch die Innereien verkauft von Menschen, die man einfach als Ersatzteillager nutzt, nachdem man sie gefangen hat. Das sind so die wichtigsten Unterdrückungsmaßnahmen gewesen. Und natürlich ständige Beschießung. Ich habe das jetzt in Donetsk, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz oder des Verwaltungsgebiets, Oblast heißt das auf Russisch, da habe ich das erlebt auch, wie das geht, dass tatsächlich in jeder Minute sie 3 schwere Explosionen hören. Und ich war in der Innenstadt von Donetsk und habe das da miterlebt in 3 bis so 15 Kilometern Entfernung, ganz verschieden. Die Einwohner haben mir gesagt, dass also die russische Luftabwehr an diesen Tagen des Referendums unwahrscheinlich intensiv alles von Donetsk und den anderen 3 Verwaltungsgebieten ferngehalten hat, was eben ging, und dass das sehr wenig heruntergekommen ist und dadurch sehr wenig passiert ist. Aber ansonsten erlebten sie das täglich, dass also sehr viel mehr auch Treffer einschlügen. Natürlich insbesondere in Zivilgebieten. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin ja einigermaßen kriegserfahren. Ich habe zum ersten Mal in Europa eine Bevölkerung gesehen, die in der Breite, in der Masse diesen besonderen Gesichtsausdruck der überwundenen Angst trägt von Menschen, die seit Monaten und Jahren nicht wissen, ob sie den nächsten Tag erleben werden. Das ist eine ganz besondere Lebenssituation, ganz enorm stressig, hat mich nahezu traumatisch erwischt, mich persönlich kann ich sagen, weil mir das Ganze seit Jahr und Tag sehr am Herzen liegt, auch was mit Russland passiert. Und ich intensivst dafür arbeite, in einem Kampf, wie ich in meinem Leben noch nicht gekämpft habe. Und es ist ganz, ganz glasklar, was das für eine tiefe, furchtbare, drückende Not ist, der die Menschen jetzt durch den Beitritt zum russischen Heimatland, das ist ja eine Wiedervereinigung, sind ja russische Menschen, Die sind ja durch künstliche Grenzen der Sowjetunion, künstliche Schaffung der Ukraine, sind die überhaupt erst ausgegliedert worden sozusagen. Und die haben jetzt das Gefühl, so ab jetzt geht's besser weiter. Das ist für die ein sehr wichtiger Punkt gewesen. Und so sehe ich also das, was der Westen hier treibt, nicht nur mit Grausen und mit Abscheu, sondern das ist die Vorstufe zu einem in Washington geplanten Weltkrieg. Und der richtet sich genauso wie gegen Russland auch gegen Europa und die europäischen Verbündeten. Wir sollen da am besten gemeinsam mit der russischen Führung untergehen. Und dann wollen sich die Amerikaner gern die Kontrolle über die Bodenschätze des Riesenreichs Russland schnappen. Das ist der Hintergrund, weil die Amerikaner mehr als pleite sind. Die sind pleite, pleite, pleite. Ihre Hosenknopfwährung Dollar ist nur noch Kanonenboot gestützt etwas wert. Das ist der Hintergrund davon und das alles ist ganz entsetzlich und die Not der Menschen ist furchtbar. Und Washington als westlicher Führungsmacht und den korrupten Führungen in westlichen Ländern ist das vollkommen gleichgültig. Diese nackte, brutale Kaltschnäuzigkeit, das ist das, was andere Menschen und mich mit besonderem Ekel erfüllt. Anders kann ich das nicht sagen.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Abu Bakr ibn Shibli ist der Name eines bekannten Mystikers iranischer Herkunft. Er lebte gemäß christlicher Zeitrechnung von 859 oder 861 bis 946 nach Christus. Abu Bakr ibn Shibli ist entweder in Bagdad oder in Samarra auf die Welt gekommen. Seinen Beinamen Shibli führen Biografen wie Sulami und Yargut Hamawi darauf zurück, dass er aus einer iranischen Familie aus Shiblia stammte, einem Dorf im damaligen Großchorasan. Sein Vater war Kammerherr am Hofe des abbasidischen Kalifen Mutasam. Shibli selber diente zunächst auch den Abbasiden als Kämmerer und Mutasam überließ ihm später die Verwaltung von Damavand, östlich von Teheran. Über seine Hinwendung zum Sufismus heißt es, als er noch Verwalter von Damavand war, erhielt er ein Schreiben aus dem Regierungssitz Bagdad. Zusammen mit anderen begab er sich zum Kalifen. Wie üblich schenkte ihm der Kalif ein prächtiges Gewand. Als Shibli auf dem Rückweg niesen musste, säuberte er Nase und Mund mit dem Ärmel dieses Gewandes. Seine Reisegefährten brachten es dem Kalifen zu Gehör. Der verlangte, dass Shibli ihm die Robe zurückbringt und entließ ihn aus seinem Amt als Befehlshaber. Shibli dachte bei sich, wenn jemand das geschenkte Gewand des Kalifen wie ein Taschentuch benutzt, verdient er es, seines Amtes enthoben und bestraft zu werden. Wie steht es dann mit jemandem, der das Gewand, welches der Herrscher über die Welten, Gott, der Gepriesene, verliehen hat, zum Taschentuch werden lässt? Wie werden sie mit ihm verfahren? Es heißt, dass Shibli daraufhin zum Kalifen zurückeilte und ihm sagte, »O Emir, du bist nur einer von den Dienern Gottes, und es missfällt dir, wenn das Gewand, das du jemanden verliehen hast, respektlos behandelt wird. Denn alle kennen den Wert des Gewandes, das du verschenkst. Wisse, dass der Herr der Welten mir ein Gewand aus der Freundschaft zu ihm und Wissen von ihm geschenkt hat und es ihm nie gefallen wird, dass ich es beim Dienen einer seiner Diener in ein Taschentuch umwandle. Danach soll Shibli sich an den bekannten iranischen Gnostiker Junaid gewandt haben, Er war 6 Jahre lang der Schüler von Junaid, nach einigen Erzählungen auch 14 Jahre lang. In dem Werk Tazkirat al-Awliya, Erinnerung an die Freunde Gottes von Attar Neshaburi, heißt es: Schibli suchte Junaid auf und sagte: Du kennst die Perle der Gotteskunde und das Geheimnis der Nähe zu Gott, verschenke oder verkauf sie an mich. Junaid antwortete: Wollte ich sie verkaufen, so wärest du nicht fähig, den Preis dafür zu zahlen, und falls ich sie dir schenke, dann weißt du sie nicht zu schätzen, weil du sie leicht bekommen hast. Es hilft dir nur, wenn du dich wie ich in dieser Meer wirfst, damit du mit Geduld und in Hoffnung an die Perle gelangst, für die Kunde über Gott, den Allmächtigen, und um an das Geheimnis für die Annäherung an ihn zu gelangen, musst du einen gewissen Handel betreiben. Junaid sagte: Als erstes geh 1 Jahr lang betteln und betätige dich auf keine andere Weise. Schibli ging 1 Jahr lang in Bagdad als Bettler umher, aber niemand half ihm. Er kehrte zu Junaid zurück und berichtete ihm über dieses Jahr. Da sagte Junaid: Nun, da du begriffen hast, dass du in den Augen der Leute nichts wert bist, wisse dich selber zu schätzen und erhoffe nichts von ihnen und sei unabhängig. Weil Schibli eine Zeit lang in Damawand geherrscht hatte, sagte Junaid ihm, dass er die dortige Bevölkerung um Vergebung für falsches Verhalten bitten muss. Da ging Schibli in Damawand von Haus zu Haus und bat um Verzeihung. Jahre danach kam Schibli wieder zu Junaid. Es heißt, dass Junaid noch immer Spuren des falschen Ehrgeizes an Schibli feststellte. Da schickte er ihn wieder zum Betteln. Schibli zahlte Junaid jeden Tag das erbettelte Geld, damit er es unter den Darwischen verteilt. Abends ging Schibli hungrig schlafen. 1 Jahr später erlaubte Junaid dem Schibli, dass er an den Versammlungen seiner Schüler teilnimmt, aber nur unter der Bedingung, dass er sich in den Dienst seiner Gefährten stellt. Schibli diente geduldig 1 Jahr lang den Gefährten des Sufi-Meisters. Als Junaid ihn schließlich eines Tages fragte, wie es um sein Ich stehe, antwortete Schibli, er sei das geringste Geschöpf Gottes, und der Sufi Junaid war sich sicher, dass er gläubig geworden ist und nannte ihn die Krone der Sufis. Der Sufi-Scheich Rus Behan Bagli hat noch andere Lehrmeister Schiblis beim Namen genannt, und einige andere sind auch der Meinung, dass Schibli ein Schüler des bekannten iranischen Mystikers Mansur ibn Halloj war. Der zeitgenössische iranische Historiker Dr. Sarinkub ist der Meinung, dass Schibli mit einigen Aussagen, die nach außen hin dem Religionsrecht widersprachen, die Lehren des Hallodj verbreitet hat. Schibli hat viele Schüler ausgebildet, aber einige Forscher, davon der bekannte iranische Dichter Abdurrahman Jami, sind der Ansicht, dass er nur einen einzigen wahren Schüler hatte, nämlich Abul Hasan Ali ibn Ibrahim Husram. Jami, 15. Jahrhundert nach Christus, schreibt, dass Schibli diesen Schüler wie sich selber als verrückt bezeichnete. Laut Attar forderte Schibli seine Schüler auf, alle Sünden zu bereuen und empfahl ihnen, sich ohne Reisegepäck auf den Weg zur Kaaba in Mekka zu begeben. Der iranischstämmige Mystiker Schibli verstarb im Alter von 87 und wurde im Khaizaran-Friedhof von Bagdad beigesetzt. Er ist um 946 nach Christus gestorben. Es liegt uns kein eigenes Werk von Schibli vor, aber in den biografischen Hinweisen auf ihn werden seine Aussprüche und Fingerzeige, Betgebete, Gedichte und Geschichten mit mystischer Tiefe erwähnt. Zu den zuverlässigen Quellen für die Worte und mystischen Erlebnisse Schiblis gehören die Bücher des bekannten iranischen Dichters und Mystikers Attar Neshaburi, der im 11. und 12. Jahrhundert nach Christus gelebt hat. In seinem Erinnerung an die Freunde Gottes widmet Attar einen Abschnitt dem Leben und der spirituellen Stufe des Schibli und im Manterul-Tayr, die Vogelgespräche, sowie im Ilahi-Name bringt er in poetischer Form einige Erzählungen über Schibli. Ibn Arabi, verstorben 1240 nach Christus, schreibt, dass er auf zwei spirituellen Stufen Schibli begegnet sei. Und bringt er wundersame Geschichten aus dem Leben des Schibli und Zitate von ihm. Der irakische Philosoph Kamal Mustafa al-Shaibi, verstorben 2006, hat eine Gedichtsammlung von Abubakr Schibli herausgegeben. Forscher sind der Meinung, dass Schibli in der Geschichte der iranischen Mystik durch vier Eigenschaften auffällt. Erstens legte er in der Mystik, wie der bekannte iranische Mystiker Bayazid Bastami, den Schwerpunkt stark auf die Gottesliebe. Attar Neshaburi schließt aus den Gesprächen zwischen Schibli und Junaid, dass Schibli der Ansicht war, erst wird der Mystiker von der Gottesliebe erfüllt und dann beginnt er die asketischen Übungen. Junaid und seine Anhänger meinten jedoch, dass der Gottesdiener durch asketische Übungen die Gottesliebe auf sich ziehe und dann erst erleuchtet werde. Zweitens war Schibli ein Mystiker, der mit seinen unüblichen Taten zu den sogenannten verrückten Weisen zählte. Es heißt über ihn, dass er manchmal derart in eine unkontrollierte Berauschheit geriet, dass er verrückte Dinge tat und deshalb mehrmals ins Irrenhaus gebracht wurde. Ibn Arabi hat in seinem Buch Futuhat al-Makkiyah den Zustand, in den Schibli in der mystischen Berauschheit versetzt wurde, mit den Zuständen des bekannten Bohlul verglichen. Bohlul hat den Verrückten gespielt, um der Verfolgung durch den abbasidischen Kalifen zu entgehen. Drittens war Schibli ein Mystiker, aus dessen Mund manchmal im Zustand der durch Gottes Liebe bewirkten Trans-Dinge kamen, die nicht mehr mit dem, was die Religion gebietet und lehrt, im Einklang standen. Abu Nasaraj, gestorben 998 nach Christus, hat diese Art von paradoxen Aussagen Schiblis in seinem Buch »Die Lichter des Sufismus« und Rusbehan Bakli in Erklärung zu den paradoxen Formeln kommentiert. Dr. Zairin Koop schreibt, dass die paradoxen Formeln des Schibli manchmal noch kühner waren als die des Bayazid und Hallaj. Trotzdem sei Schibli von seinen Gegnern verschont geblieben und ihm sei nicht das gleiche Schicksal wie dem Hallaj widerfahren, weil er seine paradoxen Aussprüche poetisch gestaltete, ihres Verhalten an den Tag legte und zudem weder mit schiitischen Elementen noch mit den Gegnern des Regierungsapparates verbunden war. Die vierte wichtige Eigenschaft des Schibli besteht darin, dass er neben anderen Mystikern wie die Mystikerin Rabia al-Adawiya al-Ghaziya zu den Wegbereitern der mystischen Dichtung in Neupersisch gehört.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang.
Das geehrte Revolutionsoberhaupt Irans benannte das laufende Sonnenjahr 1401 März 2022 bis 2023 mit dem Motto Produktion wissensbasiert und Arbeitsplätze schaffend. Zu diesem Jahresmotto haben wir verschiedene Beiträge für Sie vorbereitet. In den früheren Beiträgen wurden die Produktionskapazitäten Irans untersucht. In der Fortsetzung dieser Reihe werden wir heute erläutern, warum das Revolutionsoberhaupt das Thema Produktion hervorhebt. Man kann sagen, dass der wichtigste Zweck der Benennung von Jahren darin besteht, Prioritäten zu setzen und der Achse der Regierungsaktivitäten während eines Arbeitsjahres eine Richtung zu geben. Wie schon bei der Jahresbenennung deutlich wird, wird das wichtigste Anliegen des Jahres bei der Wahl des Jahresmottos berücksichtigt. In den letzten beiden Jahren der 90er und in den 2000er Jahren hatten die meisten Jahresmottos einen religiösen, kulturellen und sozialen Hintergrund, aber im darauffolgenden Jahrzehnt wurde nur im Jahr 2015 ein nicht wirtschaftliches Thema als Jahresmotto gewählt. Der Druck von außen auf die iranische Wirtschaft, der seit Mitte der 2000er Jahre zugenommen hat, zeigte seine Auswirkungen auf das Leben der Menschen in den ersten beiden Jahren des darauffolgenden Jahrzehnts, und dies veranlasste das Oberhaupt der Islamischen Revolution, wirtschaftliche Fragen zum Hauptaugenmerk des Landes zu machen, weil er zu Recht zu dem Schluss gekommen war, dass die Feinde mit dem Ziel des Sturzes des Staatssystems der Islamischen Republik durch militärische Operationen desillusioniert waren und sich auf wirtschaftliche Maßnahmen konzentrierten und Druck auf die Menschen ausübten, um eine Kluft zwischen den Bürgern und dem Staat zu schaffen. Aus diesem Grund lenkte das Revolutionsoberhaupt das Augenmerk der Regierungen von da an auf die Wirtschaft. Am 21. März 2018 sagte Ayatollah Khamenei bei seiner Zusammenkunft mit Pilgern und Nachbarn des Heiligen Schreins von Imam Reza in Mashhad über die Ziele des Jahresmottos: Das Motto des Jahres wird aus zwei Gründen vorgeschlagen. Zum einen soll es der Politik und den Regierungsverantwortlichen eine Richtung geben, zum anderen dient es dazu, die Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung diesbezüglich zu wecken. Mit anderen Worten, sollte neben den Staatsmännern, die Entscheidungsträger sind, auch die öffentliche Meinung das Motto des Jahres in ihrem Verhalten berücksichtigen. Das bedeutet, wenn das Jahresmotto auf der Unterstützung der nationalen Produktion basiert, sollte die Regierungspolitik mit der Unterstützung der heimischen Produktion übereinstimmen und die öffentliche Meinung sollte ebenfalls das notwendige Wissen über die Folgen der Unterstützung der nationalen Produktion erlangen und sich in Richtung Unterstützung der heimischen Produktion bewegen. Die vom Revolutionsoberhaupt gewählten Wirtschaftsmottos haben mehrere hervorstechende Merkmale. Erstens sind diese Mottos unterstützender Natur. Gemäß seinem Verständnis über die inländischen Kapazitäten glaubt das Revolutionsoberhaupt an die Unterstützung der heimischen Produktion. Diese Unterstützung kann geschlossene Industrien wiederbeleben, bestehende Industrien stärken und neue Industrien schaffen. In Anbetracht der vernachlässigten Kapazitäten in verschiedenen Sektoren der Wirtschaft des Landes ist der Unterstützungsansatz sehr wichtig. Zweitens haben diese Slogans einen konfrontativen Charakter und werden gewählt, um den Druck von außen entgegenzuwirken und diesen zu neutralisieren, in erster Linie die hartherzigen Sanktionen. Eine der wichtigsten Herausforderungen des Landes, insbesondere im letzten Jahrzehnt, sind die zahlreichen und wiederholten Sanktionen, vor allem durch die USA. Obwohl stets Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen verfolgt werden, betont das Revolutionsoberhaupt, dass die Sanktionen gleichzeitig neutralisiert werden sollten. Genauer gesagt, sollte die Politik der Diversifizierung der Wirtschaft so umgesetzt werden, dass durch die Stärkung der Wirtschaft der Feind mit seinen Sanktionen gegen einen Sektor keinen Einfluss auf die Wirtschaft haben kann. Dies ist eines der wichtigsten Ziele der wirtschaftlichen Mottos, die das geehrte Revolutionsoberhaupt jedes Jahr herausgibt. Drittens haben diese Jahresmottos einen Entwicklungscharakter. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution glaubt, dass der Weg zum Fortschritt und zur Entwicklung des Landes darin besteht, auf die internen Kapazitäten der Wirtschaft zu achten. Obwohl er die wirtschaftliche Interaktion mit allen Ländern fordert, glaubt er, dass die wirtschaftliche Interaktion mit anderen Ländern erst dann konstruktiv sei, wenn sie nicht aus der Position interner Schwäche und des Mangels heraus erfolgt. Diesbezüglich hob er hervor: Wir sollten mit vollen Händen wirtschaftliche Interaktionen mit den anderen Ländern betreiben, damit wir nicht nur Importeur, sondern auch Exporteur von Waren sind. Viertens sind die Jahresmottos von Ayatollah Khamenei auf seine tiefe Überzeugung von diesen Themen zurückzuführen. Wenn er beispielsweise über die Entwicklung der Produktion spricht, glaubt er an die Relevanz dieses Themas. Und wenn er über die wissensbasierte Wirtschaft und Produktion spricht, ist dies auch ein Ergebnis seiner Überzeugung von der Bedeutung von Wissenschaft und Wissen. Tatsache ist, dass sich das geehrte Revolutionsoberhaupt Irans der wirtschaftlichen Probleme und Herausforderungen für die Regierung und die Bürger mehr bewusst ist als jeder andere in der Machtstruktur des Landes und er diese als das wichtigste Problem des Landes ansieht, was der Feind natürlich versucht auszunutzen. Ausgehend davon war in den letzten Jahren der Schwerpunkt der Jahresmottos auf wirtschaftliche Fragen ausgerichtet, so dass der Fokus der Regierungen darauf lag und liegt, die bestehenden wirtschaftlichen Probleme zu überwinden. Die Untersuchung der Jahresmottos, die das Revolutionsoberhaupt gewählt hat, zeigt seine Gesamtsicht auf die Wirtschaft und ihren Eckpfeiler, die Produktion. Seit dem iranischen Neujahr 1390, März 2011 und der Benennung des Jahres mit Jahr des Wirtschaftsdschihads ist ersichtlich, dass wirtschaftsorientierte Themen wie die nationale Produktion, Wirtschaft und Kultur, Widerstandsökonomie, Unterstützung iranischer Produkte, Produktionssprung sowie Unterstützung und Beseitigung von Hindernissen zu Schlüsselworten der Jahresmottos geworden sind. Dies zeigt, dass in den letzten 10 Jahren sowohl wirtschaftliche Fragen als auch die Produktion zur Hauptachse in den Neujahrsreden des Revolutionsführers geworden sind, was seine prozessorientierte Sichtweise bezüglich der Wirtschaft hervorhebt. Es ist offensichtlich, dass die Bedürfnisse der Gesellschaft und die in den vergangenen Jahren unternommenen ersten Schritte und Bemühungen zu deren Vervollständigung auch darin wirksam waren, dass das Oberhaupt diese Schwerpunkte gewählt hat. Natürlich sollte beachtet werden, dass es für gute Fortschritte beim zweiten Schritt der Revolution einer dynamischen Wirtschaft bedarf und die Stärkung dieses Faktors hängt mit der Stärkung der Produktion zusammen. Die Stärkung der Produktion schafft als eines der neuen Machtinstrumente die Grundlage für die Steigerung der Wirtschaftskraft und macht interne Kapazitäten optimal nutzbar. Tatsächlich ist die Produktion die Grundlage des wirtschaftlichen Fortschritts des Landes und der Fokus auf eine hochwertige heimische Produktion kann zum Übergang von einer Einproduktwirtschaft zur Diversifizierung der Wirtschaft des Landes führen und gilt als eine der Lösungen zur Neutralisierung der Sanktionen und des wirtschaftlichen Drucks des Feindes auf Iran. Bestimmt ist die heimische Produktion eine der Hauptsäulen der Strategie der Widerstandsökonomie und das geehrte Revolutionsoberhaupt erklärte diesbezüglich: Mit einer starken Wirtschaft, einer starken, zuverlässigen und selbstständigen Produktion können wir auswählen, uns bewegen, Maßnahmen ergreifen, den Wert der Landeswährung erhöhen, die Kaufkraft der Menschen steigern und so weiter. Und ohne eine starke Wirtschaft werden wir weder Würde noch Sicherheit haben. Darin liegt die Bedeutung der Wirtschaft.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.